Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Stell dir vor, du hast 7 Kinder und alle wohnen noch zu Hause. In dieser Folge ist Sven zu Gast. Er hat 7 Kinder und ein bisschen aus dem Familiennähkästchen geplaudert. Zeitgleich aber auch, wie er Kraft und Energie sammelt, um es jedem Kind gerecht zu machen. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh, der Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland. Das Konzept? Super simpel. HelloFresh liefert dir jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox zu dir nach Hause, sodass du super einfach ausgewogene Gerichte kochen kannst. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung mit grammgenauen abgewogenen Zutaten. Eine kostenlose Lieferung zum Wunschtermin ist auch möglich. Hohe Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Und warum ich dir HelloFresh schmackhaft mache, hat natürlich auch einen Grund. Weil du kennst es auch, stressig durch den Supermarkt zu laufen, nach Feierabend die Einkäufe ganz schnell noch reinzuknallen in den Einkaufswagen, um die hungrigen Mäuler der Familie eine Woche wieder gestillt zu haben. Und am Ende landet doch sowieso immer das Gleiche im Einkaufswagen. So ist es zumindest bei mir. Mit HelloFresh werde ich kulinarisch immer wieder neu überrascht. Du sollst dir nicht nur die Werbung anhören, du kannst auch noch handeln. 45 Euro Rabatt bekommst du, wenn du den Gutschein PAPALAPAP in den Bestellprozess eingibst. Wo du den Link findest? In den Shownotes. Einfach bei iTunes, Spotify, Deezer oder Audio Now in den Shownotes gucken und dort findest du den passenden Link. Hol dir deinen Rabatt, koch dich glücklich und noch was. Während du kochst, kannst du meinen Podcast natürlich auch hören. Sven, du bist 7-facher Vater. Wie kam es zu diesen 7 Kindern?
Ja, das ist eigentlich so ein Prozess, der sich entwickelt hat. Also wir sind jetzt nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, 7 Kinder wollten wir immer haben, sondern wir haben, wie gesagt, natürlich erst 1 gehabt, dann das 2. Und das war ein Prozess, der sich entwickelt hat. Also wir haben immer Spaß dran gehabt an den Kindern.
Ich dachte jetzt an der Erzeugung.
Ja, an der Erzeugung natürlich auch, klar. Aber letztendlich, wir haben ein ziemlich großes Haus und ein Zimmer haben wir gehabt. Und dann haben wir gesagt, warum sollen die Zimmer leer stehen? Ne? Also Spaß beiseite. Also es hat sich wirklich entwickelt. Wir haben uns jedes Mal bewusst dafür entschieden. Es war halt noch Platz. Wir haben im Herzen gemerkt, dass wir noch nicht komplett sind. Und jetzt haben wir so das Gefühl dann doch, dass wir wirklich jetzt vollkommen sind als Familie. Und das war ein Prozess, der sich lange entwickelt hat.
Diese 7 Kinder, welche Altersunterschiede haben die denn? Sind da krasse Nachzügler bei oder habt ihr das wirklich straight in einem gewissen Intervall alle 2-3 Jahre nachgelegt?
Ja, also der Große war erst alleine, so ein bisschen als Einzelkind. Der ist jetzt 14 Jahre alt. Unser zweiter Till, der ist 11. Dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Unsere Laura ist 10. Tom und Josephine sind Zwillinge. Die sind beide 8 Jahre alt. Dann war wieder eine kleine Pause. Unsere Clara ist 3 Jahre alt, wird jetzt 4 bald. Und unser Klaas ist 11 Monate oder 11,5. Der wird im Juli jetzt 1 Jahr alt.
Das heißt, ihr habt im Grunde genommen angefangen mit dem Babysitter, der jetzt schon, der Thies, der Älteste ist das, der jetzt so ein bisschen schon da die Rolle übernehmen kann, ab und zu mal auf die Kleineren aufzupassen.
Ja, könnte er, ja.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, kommst du denn selber auch aus einer mehrköpfigen Familie oder deine Frau?
Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe auch Geschwister, aber jetzt nicht so viele. Also ich habe 2 Brüder. Und das war, glaube ich, irgendwie so eine normale Durchschnittsfamilie. Und meine Frau hat selber auch nur 2 Geschwister. Also das sind wir jetzt nicht so die typische Großfamilie, die so groß geworden ist und das nachmacht. Oder auch, wir haben auch keine religiösen Hintergründe oder so. Das haben wir einfach so für uns entschieden, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir finden das toll, dieses Lebensmodell als große Familie. Und es macht total viel Spaß, also auch wenn viele es nicht glauben.
Jetzt sprichst du das schon an, das macht Spaß, dieses Lebensgefühl mit so einer Riesenfamilie. Der Tagesalltag in einer 7-köpfigen Familie. Ich glaube, für alle da draußen, die jetzt 2 Kinder, 3 Kinder haben und da schon so teilweise, so wie ich auch, als 3-facher Vater an die Grenze komme, wie gestaltet sich bei euch der klassische Tagesablauf von morgens bis abends? Einmal natürlich vor der Corona-Zeit, vielleicht fangen wir damit an. Und natürlich, dann kam auch die Corona-Zeit, da hat sich für euch natürlich auch sehr viel verändert. Aber bleiben wir erstmal bei dem normalen Zustand, wenn es jetzt wieder alles bergauf geht, keine Lockdowns irgendwo sind. Wie würdest du morgens aufstehen?
Ja, es ist eigentlich relativ unspektakulär. Also ich stehe, oder meine Frau steht relativ früh auf. Wir bereiten dann die Brotdosen vor. Das ist natürlich ein bisschen mehr, als wenn man 2 Kinder hat. Das ist so wirklich wie in einem Restaurant, dass dann erstmal das ganze Gemüse geschnibbelt wird. Ne? So eine Paprika und eine Gurke reicht dann auch nicht aus. Dann machen wir das in Ruhe fertig, bevor die Kinder wach sind, weil die würden in dem Moment dann nur stören, weil das ist schon sehr, sehr unruhig morgens. Und dann werden die morgens alle zusammen geweckt. Das ist so ein Automatismus, sag ich mal. Die machen sich fertig, putzen Zähne. Genau, und dann frühstücken wir alle gemeinsam. Glücklicherweise sind die wirklich so, dass die fast alle gleiche Zeiten haben. Die sind auf unterschiedlichen Schulen. Und dann gehen die nach und nach, gehen die eigenständig zur Schule. Das heißt, zum Teil laufen die zur Grundschule. Die Großen zur Ganztagsschule und zum Gymnasium, die fahren mit dem Fahrrad. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen eine halbe Stunde für Clara. Die ist im Kindergarten. Dann wird die im Kindergarten gebracht. Und dann hat wirklich Klaas, war ganz kleiner, hat eine Exklusivzeit. Bis 12, 1 Uhr sind wir mit ihm komplett alleine. Und das Tolle ist halt, ich bin jetzt seit Juli letztes Jahr für 14 Monate in Elternzeit. Da kann ich meine Frau natürlich sehr, sehr unterstützen. Und wir genießen diese Zeit gerade mit unserem Kleinen. So ein bisschen die Exklusivzeit, ne? Also bevor es natürlich diese Corona-Zeit war, haben wir ganz, ganz viel Zeit gehabt, konnten spazieren gehen, sind auf den Spielplatz gegangen. Zwischendurch haben wir dann ein bisschen das Haus aufgeräumt und haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich unterstütze meine Frau, auch wenn es am Anfang ein bisschen ungewohnt und schwer war, auch für mich, zu sehen, was wirklich anfällt jeden Tag. Also das funktioniert ganz gut. Und dann kochen wir irgendwann und wenn die Kinder nach und nach von der Schule kommen, essen wir zusammen Mittag, ne? Außer Till zum Beispiel, der ist in der Ganztagsschule, der kommt dann erst nachmittags beziehungsweise abends nach Hause. Und das geht eigentlich. Allerdings geht's dann, der richtige Stress geht erst nachmittags los, wenn die Kinder zum Sport müssen. Also es sind alle sehr, sehr sportlich. Die Jungs spielen Basketball. Die Kleine reitet gerne und dann müssen wir so ein bisschen koordinieren, wer wann wo hingebracht werden muss zum Training. Das heißt, wir haben nur ein Auto, einen 9-Sitzer-Bus und wir müssen dann so ein bisschen planen, wie, wann, wer wo sein muss zum Training, weil die Hallen sind wirklich in der kompletten Stadt verteilt. Also das ist da so ein bisschen schwierig.
Wie organisiert ihr euch? Also jetzt gleich nochmal kurz auf die Rituale gesprochen kommen oder Routinen am Morgen. Aber wie organisiert ihr euch innerhalb der Familie? Nutzt ihr da irgendwie digitales Medium für, dass ihr euch irgendwie, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich will auch 7 Kinder, wie kann ich meinen Arbeitsalltag oder meinen Alltag erleichtern?
Ja, also wir arbeiten ganz, ganz einfach mit verschiedenfarbenen Online-Kalendern, wo die Kinder auch Zugriff drauf haben. Da weiß jeder so den Farbcode, zum Beispiel blau ist meine Farbe, das sind auch meine Geschäftstermine. Dann gibt es einen grünen Kalender, das sind Familientermine, das heißt Sport oder Zahnarzttermine oder U-Untersuchungen und solche Sachen. Dann hat meine Frau einen Kalender, wir haben einen extra Kalender fürs Auto, wo jeder dann eintragen kann, dass er das Auto braucht zu der Zeit oder ob man dann eventuell auch mit dem Fahrrad fahren kann. Ja, und die Kinder haben auch noch eigene Kalender, wo die ihre Termine eintragen können. Private Freundschafts-, also wenn sie sich verabreden oder sonst irgendwas. Und dann kann man die Kalender übereinander legen und sieht natürlich dann, wenn es Überschneidungen gibt, ne? Also es ist wirklich wie in so einem Unternehmen so ein bisschen, ne?
Wenn du sagst Unternehmen, wo muss ich dich einsortieren beruflich? Du hast jetzt 14 Tage Elternzeit, jetzt hast du Zeit.
14 Monate.
14 Monate Elternzeit. Was machst du beruflich?
Also ich arbeite für einen Bildungsträger. Wir und helfen Unternehmen, Fachkräfte zu suchen im Ausland und bilden die auch aus. Also ich bin ein Ausbilder im kaufmännischen Bereich. Das heißt, ich kann junge Menschen, auch Flüchtlinge haben wir jetzt ganz viele also in den Projekten, in EU-Projekten. Und die bereiten wir für den deutschen Arbeitsmarkt so ein bisschen vor. So die Schwierigkeiten, die man hat. Wir haben Psychologen, wir haben Deutschlehrer, wir haben Sozialarbeiter und wir probieren so ein bisschen in Zusammenarbeit mit Unternehmen Menschen halt für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen. Gerade in Berufen, wo es einen großen Fachkräftemangel gibt. Zum Beispiel wir haben Berufskraftfahrer, wir haben Erzieher, ein ganz großes Thema im Moment, die wir aus Spanien organisieren. Deswegen haben wir im Moment auch ein bisschen Probleme mit der Corona-Krise, weil natürlich Spanien natürlich noch viel, viel härter betroffen war als wir und da sind so einige Projekte so ein bisschen auf Eis gelegt. Deswegen ist das beruflich auch so ein bisschen schwierig, wenn ich wieder aus der Elternzeit zurückkomme.
Ja, aber du hast ja noch ein bisschen, also nutz sie.
Ja, bis September, ja.
Ja, immerhin. Besser als gar nichts, sage ich immer, Elternzeit. Ja. Jetzt lass uns noch mal kurz, du hast es schon angesprochen, die Corona-Zeit, die ist auf einmal auch bei euch voll eingeschlagen. Bei einer 7-köpfigen Familie stelle ich mir das nicht so leicht vor, vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht in Quarantäne geht oder auch muss. Und ihr sitzt dann alle zusammen zu Hause. Wie gestaltet sich dann dieser ganze Tagesablauf?
Ja, das war natürlich für uns in dem Moment ein bisschen auch schwierig. Wir haben das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ich wirklich in Elternzeit bin. Also das hat uns so ein bisschen geholfen, finanziell natürlich auch. Ich weiß, meine Arbeitskollegen sind so ein bisschen auch in Kurzarbeit gegangen und solche Sachen. Und wir haben natürlich die geplanten Kürzungen, Elterngeld haben wir natürlich eingeplant gehabt und haben jetzt dadurch keine überraschenden finanziellen Einbußen, sag ich mal. Und ich konnte natürlich meiner Frau zu Hause unterstützen. Wir haben 5 schulpflichtige Kinder und meine Frau hätte es alleine nicht geschafft. Es sind alles verschiedene Computersysteme. Die eine Schule macht über dieses System, die andere Schule das. Die Grundschulen schicken irgendwie 30 PDF-Dateien, die erst ausgedruckt werden müssen. und dann über irgendwelche komischen Programme, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und meine Frau ist jetzt nicht so technisch versiert, dass sie sich da irgendwie durchfuchst. Und da habe ich, das habe ich den kompletten Part übernommen. Und 5 schulpflichtige Kinder zu Hause, die irgendwann auch keinen Bock mehr auf mich hatten als Lehrer, war dann schon auch für mich anstrengend. Also ich freue mich so sehr, dass die Schule wieder losgeht. Also das ist für mich so, ich feiere das gerade so ab. Also, aber die Kinder total auch. Also am Anfang haben alle gesagt, oh, wie geil, zu Hause bleiben, zu Hause Schule machen. Und ich glaube, alle haben sich so sehr gefreut, wieder in die Schule zu gehen, auch zu den schlimmsten Lehrern zu gehen. Also das ist jetzt so ein bisschen Aufatmen bei alle. Also wir atmen jetzt gerade durch und genießen das so ein bisschen, dass echt wieder ein bisschen Normalität reinkommt. Also das war schon sehr, sehr anstrengend für uns. Also.
Gab es denn da einen Punkt, wo ihr euch auf einmal alle über wart?
Ja, natürlich. Ich glaube, diesen Punkt hat jeder gehabt. Wir haben das große Glück, dass wir ein relativ großes Haus haben. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer und einen eigenen Rückzugsort. Das heißt, wenn jetzt wirklich es mal knallt, was dann natürlich auch mal passiert in der Großfamilie, gerade bei den Jungs, hat jeder seinen Raum, dass ich dann sage, so, geh mal in dein Zimmer, hör dir eine CD an oder mach irgendwas anderes, um ein bisschen sich Abstand zu gewähren. Natürlich kam diese Situation auch vor. Letztendlich, man war es nicht gewohnt, 24 Stunden aufeinander zu hocken. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft direkt die Oma, das ist die Mama von meiner Frau. Sie ist so ein bisschen Risikopatient und wir haben uns überlegt, was machen wir, um den Kontakt nicht abzubrechen. Dann haben wir gesagt, weil wir wie ein Haushalt sind, sie ist mehr bei uns als bei sich zu Hause, haben wir gesagt, okay, wir machen eine freiwillige Quarantäne für uns als Familie. Das heißt, die Kinder dürfen sich nicht verabreden. Wir machen nur uns intern. Einer geht einkaufen, also meine Frau und ich haben uns abgewechselt und kaufen dann für alle und für die Oma halt die täglichen Sachen ein, die man braucht. Und das war natürlich eine Herausforderung, die ich niemals erwartet hätte, dass sowas in Deutschland mal geben wird, gerade Einkäufe. Das war natürlich ein Riesending, dass man von Leuten angefeindet wird, weil man kann sich vorstellen, wir haben 7 Kinder, dann habe ich für die Oma noch mitgekauft. Also wenn ich jetzt für einen Hamsterkauf gemacht hätte oder wenn ich nur für 2 Tage eingekauft hätte, dann hätte ich 3 Einkaufswagen gebraucht. Das hätte an sich nicht funktioniert. Und die Leute denken alle, guck mal hier, der kauft für 3 Wochen ein, das ist ein Hamsterkäufer. Dementsprechend wurde man wirklich von den Leuten auch angefeindet. Man hat Sprüche bekommen, man ist angeguckt worden. Also es war nicht nett. Also es war nachher war das wirklich so, dass Einkaufsläden haben die Anzahl der Artikel reduziert. Das hat uns nicht wirklich gebracht. Wenn ich eine Packung Nudeln kaufe, komme ich nicht weit. Dann kann ich erstmal 3-4 Läden abfahren, um für ein Mittagessen einzukaufen. Ne? Das sehen die Leute da nicht. Ne? Das ist dann. Ich habe dann aus Spaß immer gesagt, ich mache mir ein T-Shirt, wo vorne irgendwie ein Familienfoto von uns und hinten steht drauf, sind alle meine Kinder keine Hamsterkäufe. Oder ich nehme mein Familienstammbuch mit zum Einkaufen als Beweis zur Verkäuferin. Ne? Ich sage, wie beweise ich einem Verkäufer oder einer Verkäuferin, dass ich für so viele Personen einkaufe?
Hast du es denn hingekriegt?
Ja, natürlich, klar. Irgendwann kannten sie uns natürlich. Ne? Ich habe mich irgendwann mal bei unseren Läden, wo wir immer einkaufen gehen, habe ich mich ein bisschen vorgestellt bei allen Verkäuferinnen und habe gesagt, so pass mal auf, wir sind 7 Kinder. Ich habe dann wirklich bewusst schon Zeiten genommen, wo nicht so viel los ist, diese Stoßzeiten. Nicht, dass man wirklich nicht so angefeindet wird. Ich habe dann wirklich kurz vor Ladenschließung habe ich dann oft eingekauft oder morgens direkt nach Öffnung. Habe dann geguckt, habe dann auch mal gefragt, wann bekommt ihr Nachlieferungen? Ne? Also solche Sachen hätte ich niemals gedacht. Ne? Ich habe dann gefragt, wann bekommt ihr Obst oder wann ist es ausgepackt? Ne? Weil ich habe schon so oft gesehen, dass dann die Regale einfach leer waren. Ne? Also das gut Toilettenpapier brauchen wir jetzt nicht, aber alles andere halt. Ne? Ja. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit ganz viel gebacken mit den Kindern. Ne? Also wir haben probiert, so ein bisschen strukturierten Alltag herzustellen. Wir haben die morgens geweckt, ganz normal. Wir haben dann gesagt, wir haben einen Sport mit denen gemacht, wir sind joggen gegangen, wir haben Kuchen gebacken, solange es ging, weil es gab ja keine Hefe mehr, es gab kein Mehl mehr. So, irgendwann hat man geguckt, okay, dann nimmt man halt fertig Sachen irgendwie, ne, weil es einfach nicht mehr möglich war, ne, weil es einfach nicht da war. Aber wir haben jetzt nicht gehungert, sag ich mal, ne, also wir haben immer Möglichkeiten gefunden.
Aber unvorstellbar. Wenn ich so drüber nachdenke, du stehst vor mir in der Kasse, würde ich dich auch erstmal in diesen Hamsterbereich einsortieren. Aber wenn ich den Hintergrund jetzt kenne, generell, dann glaube ich, müsste man vorsichtig sein mit dem, was man denkt, wenn einer vor ihm steht.
Bei jedem. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, jeder sagt dann zu mir, dann nimm doch deine Kinder mit. Ich sage, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt ist es gar kein Problem. Aber in dieser Hardcore-Lockdown-Zeit wollten wir meine Kinder ja gar nicht, oder ich glaube, wir durften es, glaube ich, sogar gar nicht in den Einkaufsladen mitnehmen.
Also ich hätte es auch gar nicht gewollt mit meinen Kindern.
Genau, das wollten wir auch gar nicht. Nur wenn ich im Laden bin, dann gehe ich ja auch nicht mit so vielen Leuten einkaufen, außer vielleicht mal zusammen mit meiner Frau, dass man einen zweiten Einkaufswagen hat. So, und dann steht man dann im Laden und hat wirklich, man fühlt sich beobachtet und kriegt wirklich Sprüche. Ne? Und das sind Gefühle, Also hätte mir jemand das vor Corona gesagt, hätte ich es nicht geglaubt, ne? Dass ich einmal sowas erleben muss. Ne? Also das.
Aber kauft man mit einer 7-köpfigen Familie noch im Supermarkt ein oder geht man schon zum Großhandel?
Also das Glück ist, dass ich nebenbei noch selbstständig bin. Ich habe auch eine Karte bei der Metro und bei Sebus. Also ich kann da auch einkaufen. Aber da war das noch viel, viel schlimmer. Also da waren die Regale komplett leer. Da gab es gar nichts mehr.
Hatten alle die
also Metro bei uns hier, die, da war alle, ja genau, haben ganz viele gehabt. Und das war noch viel, viel schlimmer als im normalen Laden. Also wir machen das sonst relativ oft, weil natürlich die Verpackungseinheiten natürlich größer sind als im normalen Einkaufsladen. Dann kann man natürlich größere Einheiten kaufen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das hat in dem Moment auch nicht wirklich geholfen. Wir haben dann hier so ein bisschen probiert. Wir sind zwar in der Innenstadt hier, aber in der großen Stadt, aber ziemlich am Ortsrand gelegen. Das heißt, wir haben ja auch so viele Bauernhöfe, wo man Obst kaufen kann und solche Sachen. Ich habe dann so ein bisschen probiert, dort auch so ein paar Sachen zu kaufen und habe das so ein bisschen aufgeteilt auf Läden. Ich bin wirklich dann jeden Tag einkaufen gegangen, habe dann aber 3-4 Läden abgefahren, dass es nicht ganz so krass war.
Jetzt sprichst du diese stressige Zeit schon an. Wenn ich das jetzt mal ummünze, wie findest du als Vater in dieser Konstellation eigentlich noch Ruhe und Kraft, um das tagtäglich bewerkstelligen zu können? Was sind deine Elemente, die du dir rausnimmst, um auch an dich mal heranzutreten?
Also wie gesagt, wir haben das große Glück, dass es die Oma gibt. Die wohnt hier direkt auf dem Hintergrundstück. Und sie nimmt auch wirklich mal, wenn jetzt keine Corona-Zeit ist, alle 7 Kinder. Also toi, 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 wir haben ein Riesenglück. Das heißt, wenn wir abends mal sagen, pass auf, liebe Brigitte, setz dich mal bitte bei uns im Wohnzimmer hin. Die Kinder sind alle schon fertig, die essen nur noch Abendbrot mit denen. Die gehen selber ins Bett. Dann können wir abends mal essen gehen, meine Frau und ich. Oder wir gehen dann mal so am Wochenende nachmittags in die Sauna alleine, um einfach mal den Kopf freizukriegen, um einfach mal auch andere Sachen zu sehen, andere Menschen zu reden, zu sehen. Gerade in der Corona-Zeit hat man sich ganz, ganz viel nur mit den Kindern unterhalten. Und dann merkt man, was einem fehlt. Auch dieses Unterhalten mit Freunden, was man nicht hat, was man vielleicht am Telefon auch nicht so hat. Wenn man einfach sich mal morgens in einem Café trifft mit jemandem und einfach nur quatschen und so. Das sind Sachen, die man vorher überhaupt nicht wertgeschätzt hat, die so Gold wert waren, also die ich jetzt auch wieder so sehr genieße. Ja, und da so nehmen wir halt diese Momente. Wir gehen zum Beispiel auch, machen meine Frau und ich ganz viel Sport. Wir gehen laufen. Das haben wir auch sehr, sehr krass angefangen jetzt in der Corona-Zeit, weil wir einfach dieses Ventil einfach, dann ist Schwiegermutter kurz rübergekommen, hat auf die Kinder aufgepasst und wir sind wirklich eine Stunde laufen gegangen, nur um auch mal rauszukommen, ne? Dass wir einfach mal zu zweit einfach mal auch uns auspowern konnten und einfach mal raus und einfach auch andere Sachen sehen. Und das hat einem nachher schon, jeder, der ein bisschen aktiv joggt oder läuft, kennt dieses Gefühl, wenn man nachher herkommt und dann hat man wieder die Kraft. Man ist im Kopf so ein bisschen freier und dann geht das eigentlich. Und wir haben dann wirklich so das Ritual gehabt, dass wir feste Zeiten eingehalten haben, auch in Corona, dass die Kinder dann abends auch um 8 Uhr in ihre Zimmer sind und dass wir auch diese Zeit dann für uns haben. Wir haben uns dann abends dann mal lecker was gekocht zusammen oder wir haben zu zweit gegrillt und haben uns dann bei uns auf die Terrasse gesetzt und haben einfach, auch wenn die Kinder gemotzt haben, ihr grillt jetzt alleine, ist unfair und so. Ja, ja, die gucken immer aus dem Fenster.
Hungrig, ja, genau. Aus dem Fenster.
Aber da muss man dann irgendwann sagen, da muss man sich so ein bisschen abgrenzen und sich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen machen lassen, also geben lassen von den Kindern, weil verhungern tun die nicht, sondern die haben auch was Leckeres zu essen gehabt. Aber das sind einfach so Qualitätsmomente, die wir für uns als Paar auch brauchen, um einfach nicht nur, weil wir sind ja auch nicht nur Eltern oder Vater und Mutter von 7 Kindern, weil wir sind ja auch noch ein Paar, sag ich mal. Wir haben uns ja auch so kennengelernt und das wollen wir halt auch beibehalten ein bisschen. Das ist uns sehr wichtig.
2 Fragen. Wie alt ist die Schwiegermutter?
Da fragst du jetzt was. Gute Frage.
Ja, ungefähr, weil du sagst, die setzt du ins Wohnzimmer, sagst ihr, die bringen sich gleich wo alle alleine. Ist es?
65.
Ach so, okay.
Nee, so alt ist sie noch nicht. Also sie ist auch recht aktiv. Sie rödelt auch im Garten hier rum. Sie ist auch jetzt erst frische Rentnerin oder Frührentnerin gewesen. Nee, sie macht das auch. Sie ist natürlich froh, wenn sie weg ist, wenn sie wieder raus kann, weil 7 Kinder ist schon eine Hausnummer, gerade auch die Lautstärke. Also wenn man bei uns zu Besuch kommt, das nehmen wir als Familie gar nicht mehr so wahr, was für ein Pegel überhaupt bei uns besteht. Ne? So, jeder, der kommt, kommt gerne, aber geht auch gerne wieder, ne? Weil er einfach diese Lautstärke nicht gewohnt ist. Es sind keine Streitigkeiten oder so, aber einfach auch dieser Pegel. Das ist wie, wenn man den ganzen Tag im Kindergarten ist, natürlich gibt es Streitereien oder auf dem Trampolin draußen oder sonst irgendwie, da ist das ist schon immer Lautstärke halt, ne?
Jetzt hast du gerade immer oft in der, als ich dir die Frage gestellt habe, Kraft und Erholung zu tanken, immer in der Wir-Form gesprochen. Du und deine Frau, ihr macht dies, wir machen das, wir brauchen die Zeit. Aber speziell du als Vater, du hast ja auch Pläne, Träume, Wünsche. Stellst du die gerade hinten an oder verwirklichst du die mittlerweile mit den älteren Kindern? Bist du da ein Stück weit gelassener geworden? Weil das ist ja immer ein großes Thema, gerade bei Vätern. Natürlich auch bei Müttern, aber ist nun mal ein Vater-Podcast, deswegen gehe ich da speziell drauf ein, dass wir Väter uns dann ein Stück weit auch in der Selbstverwirklichung beschneiden. Was ich auch richtig finde für die Kinder, ne? Das ist auch jetzt bewertungsfrei gesagt. Aber wie ist das für dich, speziell bei 7? Weil bis du rauskommst aus diesem, also wenn du 2 Kinder hast, so gesprochen, bist du ja irgendwann aus dem Gröbsten raus. Aber mit 7 Kindern bist du ja eigentlich noch länger in dieser Rolle des Erziehungsvaters, des begleitenden Vaters.
Wir regeln das so, dass jeder auch seine eigenen Zeiten hat. Also meine Frau hat ihre Sachen, die sie macht. Ich habe meine Sachen. Meine Frau war jetzt zum Beispiel ist noch 5 Tage jetzt mit den beiden Kleinen alleine zur Ostsee gefahren, um einfach mal für die beiden Kleinen auch so ein bisschen Qualitätszeit hat, die halt so ein bisschen hinten weggefallen sind. Während dieser Zeit ist sie jetzt 5 Tage alleine Ostsee und ich bin jetzt gerade mit den Großen alleine zu Hause. Aber ich habe natürlich, na klar, ich bin früher ein absoluter Lebemensch gewesen. Ich bin ganz viel, ich war auf Festivals, ich war auf der Love Parade. Ich habe so ein bisschen so dieses Party-Ding, habe ich überhaupt gar kein Verlangen mehr nach, sage ich mal. Ich gehe natürlich auch mal gerne mit Freunden einen trinken oder so. Das mache ich jetzt auch weiterhin, da sprechen wir uns ganz gut ab. Ich habe zum Beispiel auch ein weiteres Hobby. Ich bin totaler Fußball, also Sportfan, Fußball- und Basketballfan. Diese Zeiten kann ich mir selber auch nehmen. Das heißt, ich fahre zum Beispiel, ich bin Schalke-Fan, fahre relativ oft auch mal ins Stadion mit einer ganzen Gruppe von Freunden, wo wir dann auch mal ein Bierchen trinken und so, wo halt keine Kinder dabei sind. Aber ich habe meine Kinder jetzt auch schon infiziert. Das heißt, sie sind auch schon totale Fußballfans. Wir haben auch...
Aber nicht Schalke, oder?
Alle Mitglieder im Verein, doch. Und wir haben auch diese Zeiten, dass ich dann wirklich mit den Jungs mal mit den beiden Großen dann ins Stadion fahre, mal zum Auswärtsspiel fahre oder mal fliege zum Auswärtsspiel. Und diese Zeit nehme ich mir raus. Ich habe dann auch einige Sachen, die ich ehrenamtlich noch ein bisschen nebenbei mache. Da bin ich nur für mich alleine. Und diese Zeiten gönnen wir uns als Paar, sage ich mal, auch. Dann kann meine Frau das mir nehmen. Meine Frau fängt jetzt wieder an zu arbeiten, auch mit 7 Kindern. Aber jetzt nicht, weil wir es finanziell brauchen, sondern weil sie es haben möchte. Weil sie möchte nicht nur mit Kindern reden, sie möchte Kontakt zu anderen haben. Sie möchte wieder ein bisschen an Leben teilnehmen, außerhalb von Familie. Und deswegen arbeitet sie so ein bisschen in der Gastronomie nebenbei, außer jetzt zur Corona-Zeit natürlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr dann wieder eine Quarantäne? Das wäre natürlich äußerst ungünstig.
Ja, ja. Nee. Also es war eigentlich jetzt geplant für die jetzige Zeit, aber hat Corona uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie arbeitet so ein bisschen bei Großveranstaltungen in der Gastronomie nebenbei so ein bisschen, aber auch nur, weil sie da wirklich Bock drauf hat, um einfach auch mal so ein bisschen ihre Freunde zu treffen. Da sind ganz viele Bekannte, die dort arbeiten und das macht sie total gerne. Aber sie kann auch, sie trifft sich auch ganz viel mit Freunden, geht Kaffee trinken oder geht auch mal alleine in die Sauna mit irgendwelchen Freundinnen oder ist auch mal ein Wochenende alleine weggefahren. Also da gucken wir auch drauf, dass jeder seine eigenen Hobbys nachgehen kann und auch seine eigene Freizeit nachgehen kann. Aber mir geht auch ganz, ganz viele auf, wenn ich mal mit mir ein, zwei Jungs oder Mädchen rauspicke, mit denen was alleine machen kann. Das ist für mich auch schon so ein bisschen Qualitätszeit, die ich auch sehr, sehr genieße als Vater. Das heißt, dann nehme ich mir ein, also es hat jeder von uns ein bisschen Exklusivzeit. Das heißt, so ein Papa-Tiefstag, Papa-Till-Tag. Und dann kann derjenige sich selber aussuchen, was möchte er jetzt mit dem Elternteil machen, mit dem, was er sich ausgesucht hat. Und dann kriegt er wirklich zu 100% dann alleine diese Zeit mit mir oder mit meiner Frau.
Das ist gut gelöst.
Und das sind so Sachen, die wir auch genießen. Ja, also das Problem ist halt wirklich, unsere Kinder wachsen natürlich sozial so ein bisschen anders auf wie jetzt ein Einzelkind. Ist natürlich klar, Weihnachten sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, wie wenn jetzt ein Einzelkind irgendwie zugeschüttet wird mit Geschenken und so. Bei uns müssen wir natürlich für 7 Kinder dann irgendwie Geburtstagsgeschenke, das und so. Da haben unsere Kinder aber auch überhaupt gar kein Verlangen nach. Ich glaube, das ist einfach, die sind damit groß geworden, die kennen das gar nicht anders. Und so ist das mit diesen Aktivitäten auch, ne? Aber irgendwann ist jeder an so einem Punkt, der sagt, Papa, ich würde jetzt gerne mal mit dir was alleine machen. Ich würde gerne zum Krammermarkt, hier, das ist so eine Kirmes bei uns. Oder ich würde mit dir gern schwimmen gehen oder das. Und dann gehe ich auch wirklich exklusiv mit diesem einen Kind alleine schwimmen. Und das genießen die dann total.
Kurze Unterbrechung und danke, dass du bis hier in dem Podcast gehört hast. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh, der Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland. Das Konzept? Super simpel. HelloFresh liefert dir jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox zu dir nach Hause, sodass du super einfach ausgewogene Gerichte kochen kannst. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung mit grammgenauen abgewogenen Zutaten. Eine kostenlose Lieferung zum Wunschtermin ist auch möglich. Hohe Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Und warum ich dir HelloFresh schmackhaft mache, hat natürlich auch einen Grund. Weil du kennst es auch, stressig durch den Supermarkt zu laufen, nach Feierabend die Einkäufe ganz schnell noch reinzuknallen in den Einkaufswagen, um die hungrigen Mäuler der Familie eine Woche wieder gestillt zu haben. Und am Ende landet doch sowieso immer das Gleiche im Einkaufswagen. So ist es zumindest bei mir. Mit HelloFresh werde ich kulinarisch immer wieder neu überrascht. Du sollst dir nicht nur die Werbung anhören, du kannst auch noch handeln. 45 Euro Rabatt bekommst du, wenn du den Gutschein PAPALAPAP in den Bestellprozess eingibst. Wo du den Link findest, in den Shownotes. Einfach bei iTunes, Spotify, Deezer oder Audio Now in den Shownotes gucken und dort findest du den passenden Link. Hol dir deinen Rabatt, koch dich glücklich. Aber jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt sprichst du schon an, in der Öffentlichkeit seid ihr natürlich auch viel unterwegs, nicht nur in dieser Qualitätszeit, dass du dir Kinder rauspickst, mit denen du was machst, sondern wenn ihr geschlossen als Familie, 7 Kinder plus Vater plus Mama, wenn ich das jetzt richtig errechne, haben wir hier 9 Personen, die dann unterwegs sind. In der Öffentlichkeit, hast du vorhin schon gesagt, bei Hamsterkäufen fühltest du dich irgendwie sozial ein Stück weit aufs Abstellgleis gestellt, weil du in eine andere Schublade gesteckt worden bist, als du es eigentlich bist. Wie ist das, wenn du mit deiner gesamten Familie irgendwo aufläufst? Was fallen da für Sprüche unter dem Motto, kann ich bei euch auch mitmachen? Ist das eine Pfadfindergruppe oder was kommt da so auf euch zu? Oder gibt es das gar nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also hier in der Gegend kennt man uns schon, also gerade in der Nachbarschaft und so, da kommt sowas natürlich nicht mehr vor, weil wir sind bekannt hier. Dadurch, dass man halt mit 7 Kindern ist, fällt man auf. Ne? Egal, ob man in der Innenstadt ist, wenn wir zum Beispiel auch Klamotten kaufen gehen, Hosen oder sonst was, wird man natürlich schon schräg angeguckt. Ne? Gerade von Familien mit weniger Kindern kommen da schon mal echt Sprüche. Witzigerweise ältere Menschen gehen sehr positiv auf uns zu. Die sagen dann, oh, wie toll, ich kenne das von früher noch. Wenn dann wirklich ältere Pärchen kommen oder sagen, oh, ich finde das so schön, dass ihr mit so vielen Kindern seid. Aber es ist schon relativ schwer. Also angeguckt wird man immer oder es ist krass, es wird immer nachgezählt, wie viele Kinder sind es. Da sage ich schon immer Spaß, ihr braucht nicht zählen, sind 7. Ne? Also man wird schon immer angeguckt, aber da wird man, die Kinder kennen das, wir kennen das. Das nehmen wir eigentlich so ein bisschen mit Humor. Also selten kommen mal richtig, richtig böse Sprüche. Ne? Ja. So meistens, das ist es auch ein Unterschied, ob jetzt ein Mann, also wenn uns Leute ansprechen oder wenn ich jetzt irgendwo erzähle, ich habe 7 Kinder, Frauen sagen, oh, wie toll, wie schafft ihr das und so. Und Männer fragen mich meistens von einer Frau. Ja, genau. Das ist so die Frage von einem Mann. Also das ist komischerweise, ne? Das kriege ich immer. Ist 7 Kinder von einer Frau? Ist so, und dann so, ja, klar, von einer Frau. Ne? So, und dann kriegt man schon sehr, sehr viel Respekt von den Leuten. Ne? Ja. Also am Anfang wird man schräg angeguckt, aber im Nachhinein, wenn man sich ein bisschen mit denen unterhält, dann ist es meistens positiv. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, ne? Aber das überhören wir. Da gehe ich dann einfach weiter. Aber man fällt natürlich auf jeden Fall, klar.
Ja, also würde mich auch wundern, wenn nicht. Das ist ja auch schon eine Hausnummer, weil meistens kommt ja dann die Frage auf, ob es ein Heimart ist, ob da was adoptiert worden ist. Oder das sind ja meistens die Fragen, die man sich dann eben beugen oder stellen muss, in der Rechtfertigungsposition ein Stück weit ja eigentlich immer. Weil es ja so untypisch ist für Deutschland. Ja. Wenn man so ein bisschen auf die Statistik guckt, haben wir ja 861.000 Familien mit mehr als 3 Kindern in Deutschland. Das ist eine ganz alte Statistik, die ich mal ausgebuddelt habe aus dem Jahr 2013. Eine neuere habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Und es wird auch gesagt, dass man bei dieser Statistik festgehalten hat, dass der Stand 3 Kinder in einer Familie immer noch auf dem Niveau ist wie vor der Wiedervereinigung.
Ja.
Ich mit meinen 3 Kindern, du mit den 7, wir machen da eigentlich schon einen ganz guten Durchschnitt. Gerade du deckst ja im Grunde genommen 2 Familien mit 3 Kindern ab. Wenn man das jetzt mal.
Ja, das Witzige ist, also wir haben früher auch ein bisschen mehr Probleme damit gehabt, auch persönlich. Also es war wirklich ein Prozess, dass man da selber so ein bisschen mit stark wird oder auch viele Sprüche einfach nicht hört. Aber wir sind zum Beispiel auch aktiv im Verband Kinderreiche Familien. Das ist so ein Verband, wo sich Großfamilien so ein bisschen zusammentun. Mhm. Und dort gibt es jedes Jahr auch so Kongresse, Familienwochenenden und so, wo man dann auch ganz, ganz viele andere Familien trifft, die zum Teil 10, 11 oder 12 Kinder haben. Und dadurch wird man schon sehr, sehr bestärkt, wenn man dann auch mal in anderen Familien sieht, dass die genau die gleichen Probleme haben wie wir, weil sonst kennt man halt keine Familien. Wir kennen sonst hier im Umkreis keine Familie, die halt so viele Kinder haben. Und dann ist das wirklich sehr, sehr toll, dass man dann auch Familien bekommt, die auch nicht unbedingt jetzt, oft wird halt im Fernsehen dieses Klischee von so einem Hartz IV, also Großfamilie gleich Hartz IV Mensch, wieder gespiegelt.
Leider.
Genau, gerade bei irgendwelchen einschlägigen Sendern wird das halt sehr, sehr aktiv gemacht und das finden wir halt sehr, sehr schade und deswegen bin ich auch sehr, sehr aktiv hier im Verband Kinderreiche Familie im Landesverband Niedersachsen und wir probieren so ein bisschen diese Sichtweise auf Großfamilien so ein bisschen zu ändern in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen. Und da ist es halt wirklich toll, dass dann wirklich Familien sind, das sind Anwälte, es sind Chefärzte, wir haben sogar hochrangige Politiker, die dann fünf, sechs Kinder haben, wo du dann denkst, es gibt diese Familien doch. Ne? Also ich meine, nicht nur immer, wie viele denken, oh, du hast viele Kinder, du bist Hartz IV, du bist sozial schwach. Und das aus den Köpfen rauszukriegen, das ist eine riesen, riesen Aufgabe. Und das probiere ich auch so ein bisschen, weil es halt eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Weil es sind so viele Familien prozentual auch, die auch nicht Hartz IV bekommen. Wir bekommen jetzt zum Beispiel null Sozialleistungen vom Staat. Ne? Wir kriegen kein Hartz IV, sondern wir leben von meinem Einkommen im Moment und vom Kindergeld, im Moment natürlich vom Elterngeld. Und das war es halt einfach. Ne? Und viele sagen, ey, guck mal, ihr habt doch eh kein Problem, ihr habt ein großes Haus. Natürlich, aber haben wir uns auch erarbeitet. Ich habe auch einen Job, ich habe auch meine Ausbildung gemacht und so. Und ich bin halt, also für mich ist es wichtiger, das Geld für Familie auszugeben, als viermal im Jahr in die Karibik zu fliegen oder dreimal im Jahr irgendwie zu fliegen und so. Klar, für uns ist es sehr, sehr schwierig, mal in Urlaub zu fliegen. Dann sind wir direkt bei 7.000, 8.000, 9.000 oder 9.000 Euro, weil kann man nicht mal eben so, ne? Nee, natürlich kann man darauf sparen, klar, aber so halt irgendwie mal einen Traum verwirklichen, irgendwie nach Südafrika fliegen oder was weiß ich, geht dann halt im Moment nicht, ne? Das kann man dann nach und nach so ein bisschen als Projekt machen, wenn die Großen mal raus sind irgendwann. Der Große ist jetzt auch schon 15. Der macht auch schon eigene Pläne, der ist schon ganz oft gar nicht dabei, auch bei Familienaktivitäten, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Er sagt einfach, er trifft sich lieber mit Freunden und dann lassen wir ihn auch. Nee. Warum sollen wir ihn da irgendwie mitschleppen, jetzt irgendwie mit den Familien? Ne?
Darfst auf dem Rückweg natürlich dann nicht das falsche Kind mitnehmen, ne? Wenn du dann durchzählst und vergessen hast, dass der Rebell zu Hause geblieben ist und du zählst auf einmal in deinem Bus 9 und du kommst zu Hause an und dann zählst du nochmal das 10.
So ein bisschen Kevin allein zu Hause. Ne? Kevin allein. Wir haben es einmal gehabt, also es war echt witzig. Wir haben es auch wirklich nachmittags ganz oft so, dass sich unsere Kinder verabreden und dann sind manchmal wirklich alle Kinder weg. Dann sind die bei irgendwelchen Freunden verabredet. Wir haben es auch ganz oft wohl so, dass ganz, ganz viele zu uns kommen. Dann sitzen wir manchmal mit 10, 11 Kindern am Tisch beim Essen. Kann auch mal vorkommen. Ne? Da war das wirklich dann einmal so, alle Kinder waren verabredet. Wir haben so die Zeiten, so in dem 15-Minuten-Abschnitt, dass wir die dann abholen. Und dann sitzen wir abends beim Abendbrot und so und dann Tisch gedeckt. Ich glaube, da haben wir warm gegessen und Tisch hing, Teller fertig gemacht. Und dann gucken wir so, nachgezählt, scheiße, wir haben einen Teller zu viel. Nee, Top ist nicht da. Es hat Tom gefehlt. Und wir waren schon 2 Stunden über den Termin, wo wir ihn abholen sollten bei Freunden. Da haben wir einfach vergessen, ihn abzuholen. So, aber bei denen war das jetzt kein Problem, weil die auch bekannt sind von uns und die haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Meine Frau ist komplett in Tränen ausgebrochen und ist losgefahren und hat ihn da abgeholt und hat sich da 1000 Mal entschuldigt. Aber der hat das schon mal gegessen gehabt. Also der war da, das hat überhaupt gar keiner gemerkt bei denen. Die haben einfach gedacht, okay, wir brauchen länger jetzt oder es dauert länger bei uns. Deswegen kommen die ein bisschen später. Und für uns war das so das Schlimmste überhaupt. Wir haben ein Kind vergessen. Und wir haben es aber auch erst gemerkt, weil ein Tisch frei war, ein Platz am Tisch frei war. Und das war natürlich eine Aktion, ne, wo man dann so denkt, so,
Doch lieber durchzählen vorm Essen.
Ja, wie gesagt, ist nicht die Regel, aber das war ein sehr stressiger Tag und dann ist es halt irgendwie durchgegangen in dem Moment, ne. Weil oft ist es auch wirklich so, die Kinder kommen nach Hause und verziehen sich auf ihr Zimmer und dann merkt man es in dem Moment gar nicht, ob jetzt einer da ist. Dann gehe ich manchmal durch die Zimmer und gucke, ob auch alle da sind, ne.
Mit so einem Klemmbrett.
Ja, so in der Art, weil die werden jetzt auch flügge, ne, dass die größer werden, rennen dann auch alleine draußen rum, fahren alleine zu Freunden. Der eine ist auf dem Schulhof, der ist ein Basketballkorb. Die andere sind in der Villa. Das ist hier so eine Sozialeinrichtung, wo die Jugendlichen hingehen können, wo die sich treffen können, wo die Billard spielen können und alles Mögliche. Und dann haben wir so eine Uhrzeit abends, 18.30 Uhr, müssen alle hier sein. Und dann gehe ich in die Zimmer und gucke erstmal, ob alle da sind. Ne? Wenn nicht, dann müssen wir gucken, wo er abgeblieben ist. Ne?
Dann geht's mit der Taschenlampe wieder raus.
Es ist immer sehr spannend auch. Immer hier gibt's auch, also richtig Ruhe hat man hier nicht. Also, aber das wollen wir auch gar nicht. Da haben wir uns bewusst natürlich auch gegen entschieden.
Du hattest vorhin schon einmal angesprochen, da will ich kurz noch einmal den Bogen zurückmachen. den Verband mit mehr Familien, dort tauscht ihr euch aus. Tauscht ihr euch auch über das politische Dasein aus, dass die Politik vielleicht auch mehr fördern kann? Weil wenn wir so ein bisschen über unsere Ländergrenzen hinausschauen, auf die skandinavischen Länder, wissen wir ja, dass da gerade dieses familienpolitische Thema viel mehr getrieben wird. Gibt es da Ansätze, die ihr treibt? Gibt es da etwas, was in dem schwebenden Zustand ist und vielleicht irgendwann verabschiedet wird? Hast du da Insights, beziehungsweise ist irgendetwas auf dem Weg?
Also es wird natürlich ganz, ganz viel gemacht. Also dieser Verband ist ein riesengroßer Verband. Es ist so, dass es für Mitgliedsfamilien kostenlos ist, dort Mitglied zu werden. Ab 3 Kindern kannst du zum Beispiel mit deinen 3 Kindern kannst du auch Mitglied werden. Man bekommt dann wirklich ganz, ganz viele Vergünstigungen bei Unternehmen, Freizeitparks und so. Und auch natürlich politisch wird ein bisschen was gemacht. Wir haben in Mönchengladbach eine Bundesgeschäftsstelle. Dort sind auch hauptamtliche Menschen, die sich den ganzen Tag darum kümmern. Und die sind auch in Berlin und in den jeweiligen Ländern unterwegs und treffen sich permanent mit Politikern, mit Familienpolitikern und probieren ganz, ganz viel auch für Großfamilien heranzutreiben. Es gibt dann solche Probleme wie zum Beispiel, das ist natürlich eine kommunale Sache, das probiere ich hier in Oldenburg so ein bisschen anzutreiben. So ein bisschen. Es gibt zum Beispiel, wenn man im Schwimmbad ist, Familientickets. Ein Familienticket ist ganz, ganz oft eine Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder und das zählt als Familie. Wenn ich meine zusätzlichen Kinder muss ich als Vollzahlerkinder dazu buchen. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine rabattierte Möglichkeit, um Kinder noch drauf zu packen, da drauf zu sammeln. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Unding, was einfach nicht geht. Total familienunfreundlich. Wenn jetzt zum Beispiel 2 alleinerziehende Muttis ins Schwimmbad gehen, dürfen die sich offiziell als Familie äußern, auch wenn die sich zusammentun, auch wenn die nicht in meinem Haushalt sind. Und das ist meiner Meinung nach nicht richtig, dass wir als Familie nicht sagen können, okay, wir haben 7 Kinder, ich muss jetzt nicht das Familienticket haben, was die mit 2 Kindern bezahlen, aber zumindest, dass die Kinder, die zusätzlich noch kommen, ein rabattiertes Ticket bekommen. Das heißt, dass wir ein bisschen sparen. Wir haben zum Beispiel einen Freibadbesuch, kostet bei uns 25, 30 Euro jedes Mal. Hallenbad ist noch teurer.
Ja, genau, ich bin jetzt auch beim Zoobesuch gerade.
Zoo ist über 100 Euro, also 120, 130.
Genau, ich habe lange in Köln gelebt und da sind wir auch mal der Jüngste hatte die Schwelle der Vergünstigungen übertreten. Mhm. Und da bin ich echt vom Stuhl gefallen und dachte, jetzt stell dir das mal mit 3, 4, 5, 6 Kindern vor.
Es gibt einige Zoos, die schon ein bisschen umdenken. Da kriegt man dann wirklich, dass ein Familienticket auch ein Familienticket ist. Das heißt, Familie ist die Erwachsenen und alle Kinder, die zum Haushalt gehören. Ne? Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Ja. Die werden dann von uns, vom Verband auch so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen gefördert, wird dann öffentlich gemacht, das auf. Die machen ganz, ganz viel auch für Großfamilien und so. Und das ist eine tolle Sache. Und das ist wirklich, es gibt, jedes Bundesland hat so ein bisschen seinen eigenen Landesverband und es gibt dann jedes Jahr so Konferenzen, wo wir uns zusammentun. Was kann man tun? Welches Bundesland hat was geschafft? Kann man gucken, bekommt man das in deinem Bundesland auch hin und so. Es gibt stärkere, schwächere. Wir haben zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg, die sind ganz, ganz stark als Bundesländer. Die haben auch die meisten Mitglieder und da können wir uns ganz, ganz viel auch angucken. Ne? Und da lernen wir so ein bisschen ganz viel. Ne? So, und da treffen sich auch gerade die hauptamtlichen Mitarbeiter ganz, ganz viel, auch in Berlin mit fast allen Parteien. Und sprechen dort Möglichkeiten, die man in Zukunft ausnutzen kann. Da werden natürlich auch Anträge geschrieben für irgendwelche Parteitage, um auch vorzusprechen, um auch mal das Argument der Großfamilien so ein bisschen in die Parteien reinzubringen. Ja, das also ist natürlich eine Aufgabe, die sehr viel Arbeit beinhaltet, aber wir haben natürlich auch einige Früchte schon daraus getragen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche oder was jetzt durch den Verband irgendwie sich geändert hat politisch, aber wir sind natürlich ganz, ganz stark natürlich dran, auch so ein bisschen gerade bei den Familienpolitikern so ein bisschen immer den Weg auch in die andere Richtung zu zeigen.
Es hört sich so an und ich empfinde das auch selber, dass wir speziell in Deutschland, wenn man natürlich nochmal diesen Länderblick, den ich gerade erwähnt hatte, mit einfließen lässt, dass es noch nicht attraktiv genug ist, viele Kinder in Deutschland in die Welt zu setzen, weil es noch nicht so unterstützt wird, wie man sich es eigentlich wünschen muss, weil du sagtest ja gerade auch, viele haben immer noch dieses Image, wenn du mehr Kinder hast, dass du am Ende in eine Schiene oder in eine Schublade gesteckt wirst, wo man ja eigentlich gar nicht reingehört, beziehungsweise wo man sich auch selber gar nicht sieht, was medial leider so getrieben wird und dass die Politik dagegen natürlich auch mal ein bisschen was machen sollte. Weil ich erinnere mich, du sprichst das gerade an mit den Rabattierungen, als ich unseren dritten Sohn eingetragen lassen habe und habe dann nach 2 Wochen die Post geöffnet von der Stadt, in der ich wohne, kam dann, herzlichen Glückwunsch zum dritten Kind. Sie sind da jetzt eine Familie mit 3 Kindern. Dadurch produzieren sie ja auch mehr Müll. Also bekommen sie jetzt eine Rabattierung auf den Müll. Das heißt, wir müssen beim Restmüll, Papier und Co. müssen wir nicht mehr die vollen Sätze zahlen, sondern wir kriegen da eben, weil wir jetzt mehr Kinder haben, da eine Vergünstigung. Das sind so kleine Schritte, die ich immens wichtig finde. Habe das natürlich so ein bisschen süffisant weggelacht, aber das sind so die Ansätze, die viel mehr kommen müssen und dann aber auf allen Ebenen, und das fängt ja auch mit der Freizeit, mit der Kultur dahingehend an, weil Kultur ist ein höchstes Gut, finde ich nach wie vor, und das ist unglaublich teuer auch geworden, wenn du das auch erwähnst, mit Schalke ins Stadion zu gehen. Eine Karte kostet nicht mal wie früher Stehplatz 12 Euro und dann oder 11, 12 Mark damals.
Und das Schlimme ist, also ich bin Schalker, ich bin damit groß geworden, aber das Schlimme gerade bei Schalke 04, es gibt viel mehr familienfreundliche Vereine. Also wenn ich zum Beispiel einen Sitzplatz habe, gibt es keine, außer wenn man jetzt einen Familienblock möchte, der ist aber immer permanent ausgebucht, dann kriege ich keine Kinderrabattierung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Sitzplatzkarte für 30, 40 Euro habe, von der Preisstruktur her, muss ich für die Kinder den vollen Preis bezahlen. Und das ist ja unfassbar. Stehplätze kriegt man auf Schalke eh nicht, weil es alle Dauerkarten sind.
Ja, genau.
Und da hast du ein Problem. Also wenn ich mit 2 Jungs gehe, 120 Euro Eintritt für ein Fußballspiel.
Genau.
Und dann wundert sich der Verein, warum dann der Nachwuchs irgendwie ausstirbt, weil sich keiner das irgendwie mehr leisten kann, gerade im Ruhrgebiet, wo es dann halt, oder Gelsenkirchen, weil wo es vielleicht sozial noch ein bisschen schwieriger ist, wo die Arbeitslosigkeit noch viel höher ist. Und das ist ein Riesenproblem. Also man gibt dann andere Vereine, wie zum Beispiel HSV, bin ich zum Auswärtsspiel. Ich fahre öfters zu Auswärtsspielen mit meinen Jungs als zu den Heimspielen, weil wenn ich zum Beispiel nach Hamburg zum Auswärtsspiel, wenn die wieder in der ersten Liga spielen, dann ist das immer so, da gibt's ganz, ganz tolle Familienblöcke, wo ich günstige Karten kriege, so viele Angebote für Kinder, dass wenn ich in den Block schaue, da sind so viele Familien mit Kindern, das siehst du bei uns nicht, bei unserem Verein nicht. Und das werden die irgendwann spüren, in 10, 15 Jahren, wenn die Nachfrage nicht mehr so ist, wie sie im Moment ist, dann haben sie ein riesen Nachwuchsproblem.
Kannst du denn für dich lokalisieren, was somit die familienfreundlichste Stadt in Deutschland ist, von deiner Perspektive mit 7 Kindern?
Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Das
ist eine harte Frage.
Ja, es gibt Städte, ich weiß, es gibt bei uns auch in Niedersachsen kleinere Gemeinden oder Kommunen, die sich so ein bisschen stark machen für Familien und Großfamilien, wo es dann zum Beispiel einen Bonus gibt für jedes Kind, was du bekommst, eine Einmalzahlung, was einfach nur diese Gemeinde macht, wo der Bürgermeister sagt, pass auf, jedes Kind, was geboren wird, da kriegt die Familie mal on top so einen Bonus von 1.000 Euro oder noch zusätzliche Dinge, die kriegen als Familie, wenn du mehr als 3 Kinder hast, eine Dauerkarte im Hallenbad umsonst als Großfamilie, umsonst. Die brauchen keine andere bezahlen in dem Hallenbad. Und solche Sachen sind halt toll, aber die sind leider nur auf kommunaler Ebene. Das heißt, es ist ein Bürgermeister, der sich stark gemacht hat und der zieht das halt durch. Aber so als Stadt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Städte, die sich bemühen, aber so richtig, eine richtig familienfreundliche Stadt, wüsste ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht so sagen.
Also wenn die Hörer jetzt schon mit den Fingern zucken und wollen uns etwas schreiben und Erfahrungen gemacht haben, was die familienfreundlichste Stadt Deutschlands ist, aus natürlich der selbst erlebten Perspektive, dann schickt das gerne in unsere Kommentare auf Instagram. Den Kanal solltet ihr hoffentlich alle kennen. Das ist papalapap.podcast. Dort würden wir uns freuen, wenn wir da ein bisschen was lesen würden. Und vielleicht fahren wir das, ich mit meiner 3er-Konstellation, du mit deiner 7er-Konstellation, dann mal ab und bewerten dann am Ende, wie die Reise aussieht. Jetzt sind wir schon beim Thema Reisen so ein bisschen angekommen. Du hattest vorhin schon gesagt, Sommerurlaub steht vor der Tür. Südafrika wird es dieses Jahr nicht. Wo geht's hin oder gar nicht? Reicht euch das jetzt erstmal, dass ihr euch alle so oft gesehen habt? Macht ihr zu Hause Urlaub? Wie plant ihr das?
Nein, also wie gesagt, wir fahren auf jeden Fall noch. Also ich war jetzt auch schon vor 2 Wochen mit den Mädels an der Ostsee und meine Frau ist jetzt an der Ostsee. Das haben wir jetzt so ein bisschen getrennt, weil wir wirklich jetzt in der Corona-Zeit wirklich 24 Stunden zusammengehockt sind. Dann haben wir gesagt, okay, wir trennen das ein bisschen. Das heißt, wir ziehen das ein bisschen auseinander, weil wir halt um uns ein bisschen von diesem ganzen Stress auch ein bisschen erholen wollen. Wir hatten eigentlich geplant, im Sommer so ein bisschen meine Elternzeit noch ein bisschen auszunutzen. Das heißt, ganz, ganz viel durch die Gegend zu reisen. Wir wollten zelten in Norwegen. Wir haben das letztes Jahr mal ausprobiert. Das funktioniert auch mit 7 Kindern ganz, ganz toll. Wir wollten da angeln, zelten, so eine Tour durch Norwegen machen. Das fällt jetzt natürlich alles flach, weil da durch Corona ist es einfach nicht möglich. Und jetzt haben wir so ein bisschen Plan B. Wir haben über ein Familienerholungswerk haben wir in Gedern, Gederner See, das ist irgendwo in Hessen, 10 Tage gebucht und dann nochmal 10 Tage an der Ostsee, was so ein bisschen aneinander knüpft. Da sind wir 20 Tage in so einem Ferienhaus, was relativ günstig ist. Und da können die Kinder dann so ein bisschen, das sind halt so tolle Ferienparks vom Erholungswerk, wo ganz, ganz viele Familien sind, auch große Familien. Da kann man die Kinder rennen lassen. Die haben ganz, ganz viele Kinder im gleichen Alter. Da sind Möglichkeiten zum Reiten, da sind Spielplätze. Da ist so ein bisschen für uns auch, dass wir als Eltern so ein bisschen uns erholen können, weil die Kinder wirklich alle weg sind. Die rennen da rum. Und das machen wir in den Sommerferien so ein bisschen und gucken dann, was wir sonst noch machen. Machen dann die restliche Zeit so ein bisschen Tagesausflüge noch, aber ich denke, 20 Tage ist schon ganz gut.
Reicht.
Ja.
Würde ich auch sagen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, vor allen Familien Deutschlands zu sprechen, aus deiner Perspektive als siebenfacher Vater, was würdest du den Leuten mitteilen wollen?
Eben auf Bezug auf Corona oder?
Nee, auf Bezug auf allem, weil ich finde, du hast eine unglaubliche Leidenschaft, nicht nur in deiner Stimme, sondern auch in deinem Handeln. Du lebst das förmlich, diese Familie, sieben Kinder und bist so mit voller Elan dabei, auch wie du erzählst, wie du das strukturierst, wie ihr euch aufteilt. Also ihr habt da echt einen richtig, richtig guten Rhythmus für euch, so eine Routine reinbekommen, dass jeder selber noch sich selbst verwirklichen kann, sag ich das mal so. Was du auch sagtest, deine Frau möchte wieder einsteigen. Du sagst, das machen wir möglich. So, das muss gehen, weil jeder soll auch wirklich sich selbst verwirklichen dürfen. Finde ich absolut stark. Im Umkehrschluss jetzt so die Frage an dich oder zum Abschluss die Frage an dich. Was würdest du den Familien da draußen mitteilen wollen als siebenfacher Vater?
Ja, also für mich ist es, also jede Familie ist eine einzigartige Familie. Ob man jetzt ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder hat, jeder sollte selber entscheiden, wie viele Kinder er bekommt, wie viel er möchte. Und man sollte niemanden vorverurteilen. Das heißt, ob jetzt eine Familie mit sieben Kindern oder mit 10 Kindern oder vielleicht auch noch mehr ist, jede Familie oder jede Person entscheidet sich bewusst oder weniger bewusst dafür auf eine Familienkonstellation und jeder sollte das Leben leben, wie er möchte. Und man sollte niemanden vorverurteilen, nicht irgendwie Sprüche geben, sonst was. Jeder soll tun, was er möchte. Eine setzt Prioritäten auf den Sommerurlaub in Saint-Tropez oder was weiß ich wo oder in Italien, in Spanien. Und wir haben halt unser Hauptaugenmerk auf die Familie gelegt. Unser großer Traum ist es, diese Familie groß werden zu sehen oder einfach, das ist unsere Erfüllung so ein bisschen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden und meiner Meinung nach sollte einfach jeder Mensch seine Träume erfüllen, sollte das machen, worauf er Lust hat, ohne irgendwie zu schauen, ob die Gesellschaft es jetzt für gut hält oder nicht. Also mir ist es egal, ob die Gesellschaft sagt, sieben Kinder passt nicht nach Deutschland oder ihr seid so viele. Warum habt ihr so viele Kinder? Ist es ein religiöser Hintergrund? Nein, wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil es für uns das Familienmodell ist, was wir uns wünschen und was wir leben, ohne dass wir jetzt schauen, ob die Gesellschaft uns akzeptiert oder nicht. Das interessiert uns einfach nicht.
Exzellent. Jetzt hast du gerade gesagt, du willst die Familie wachsen sehen. Da muss ich nochmal kurz einhaken. Jetzt habe ich gerade so das Bild vor Augen. Weihnachten, ihr schon im Rentner-Dasein, sitzt gemütlich. Dann fährt das erste Auto vor, also das erste Kind. Da steigen drei Kinder aus, dann das zweite, da steigen zwei aus, bei dem nächsten ein, bei eurem fünften auf einmal vier Kinder. Seid ihr da schon so gedanklich drauf vorbereitet oder wollt ihr dann nochmal komplett anbauen, alles umwerfen? Denkst du über sowas nach überhaupt, so Zukunft?
Ja, na klar. Also ich habe mir meiner Frau schon mal überlegt, ich so, pass mal auf, wenn allein nur alle unsere Kinder im Schnitt drei Kinder bekommen, die brauchen ja nicht noch mehr kriegen, dann sind das Weihnachten oder Geburtstage, wie sollen wir diese Geburtstage finanzieren alles? Ne? Ich meine, das sind Sachen,
basteln.
Ich habe mir nur so aus Spaß so gesagt, dann können wir irgendwie bei uns hier die Stadthalle mieten, um Weihnachten zu feiern oder so. Das ist natürlich in dem Moment ein bisschen überspitzt, aber natürlich hat das natürlich auch, sind viele, aber man hat natürlich auch die Sache, dass immer Leute da sind. Für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass natürlich wird der eine vielleicht irgendwo studieren, der andere zieht weg. Es werden ja nicht alle hier in unserem Dunstkreis bleiben. Das erwarte ich auch gar nicht und das möchte ich auch gar nicht. Ne? So einfach, dass man aber trotzdem diesen Familienzusammenhalt hat und dass die Familie einfach was Besonderes ist in dem Moment. Und das probieren wir den Kindern so ein bisschen zu transportieren. Dass die Kinder sich immer bei uns melden können. Bei uns ist immer eine Tür offen, egal ob einer mit vier Kindern, mit acht Kindern kommt oder ob es drei mit 20 Kindern kommen. Wir finden immer einen Platz. Es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Klar, die Weihnachten und Geburtstage, das wird ein Knaller. Ich freue mich drauf, die Zeit. Also sitze ich da vielleicht in meinem Stuhl im Weihnachten und habe dann irgendwie 15 Enkelkinder um mich rum, die mich mit strahlenden Augen angucken und Geschenke auspacken. Ne? Also
geil.
Das stelle ich mir ganz, ganz toll vor. Also das, ich glaube, auch wir werden auch immer kleine Kinder hier haben. Meine Frau sagt schon, egal, wer von unseren Kindern Kindern hat, die dürfen gerne die Kinder auch mal vorbeibringen, Wochenende dann. Ne? Dann haben wir dann vielleicht in 20 Jahren auch noch kleine Kinder.
Geübt seid ihr ja.
Ja, geübt sind wir ja. Ne? Wenn man hier aus dem Training rauskommt, dann staubt man auch nicht ein, sag ich mal.
Ist wie Fahrradfahren. Es ist wie Fahrradfahren.
Voll der Mann nicht, ne? Ja.
Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für deine echt motivierenden Worte. Ich nehme da viel raus gerade für mich und möchte eigentlich nur einen Gruß senden an deine ganze Familie von dieser Stelle und vor allen Dingen bleib gesund. Es ist, glaube ich, gerade in dieser Corona-Zeit jetzt nicht ganz einfach, da alle gesund an Bord abends wieder zu empfangen. Hast du noch irgendetwas? Musst du noch jemanden grüßen? Wurde dir irgendwas auferlegt heute, weil du gesagt hast, du bist bei Papalapap zu Gast, dass du unbedingt noch jemanden hier erwähnen musst?
Nee, grüße nicht. Also ich wollte auch sagen, dass es mir total viel Spaß gemacht hat, also hier mitzumachen. Ich höre euch ganz, ganz oft oder ich höre dich ganz oft an. Ich finde das mega toll und ja, ich grüße einfach alle Familien, alle Großfamilien und macht einfach so, wie ihr wollt, macht weiter und bleibt alle gesund.
Papalapap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool. Daddy bleibt cool. Yeah. Papa la Pap. Papa la Pap.
Audio Now.